München, Weltstadt mit Herz. Kunst- und Kulturmetropole Isar Athen. Und eine Stadt mit Slums und Epidemien, die unter der Bevölkerung grassieren. Genau so war das in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
München hat eine Slumbildung verzeichnet, also vor allem am östlichen Isarufer, schlechte hygienische Verhältnisse. 1854 war nochmal die Cholera über München hinweggegangen und hatte viele Tote auch gefordert, auch vor allem in diesen hygienisch so schlechten Vierteln. Also diese klassische Zuwanderersituation in Au, Heidhausen, Giesing war die eine Seite.
Erklärt die Historikerin Marita Kraus, Professorin an der Universität Augsburg. Der Grund für die Slumbildung: immer mehr Menschen drängen zu dieser Zeit vom Land in die Stadt auf der Suche nach Arbeit.
Gehen wir mal ins Westend. Da wuchs die Bevölkerung auch sehr stark an, weil sich zum Beispiel die Gummifabrik Metzler dort angesiedelt hatte. Also entlang der Bahnlinie begann da die Ansiedlung, sodass sich große Firmen und Fabriken, die Brauereien nicht zuletzt, da in diesem Westend ansiedelten. Und da gab es auch schlechte Wohnbedingungen, aber eben nicht unbedingt die Art der Slumbildung wie am Isarufer auf der Ostseite.
Armut, Wohnungsnot und Krankheiten gehören lange zum Alltag vieler Menschen. Baustellen prägen das Bild der Stadt über Jahrzehnte. München ist eine Stadt im Wandel, so wie viele deutsche und europäische Städte zu jener Zeit auch, die mit ähnlichen Problemen und Herausforderungen konfrontiert sind. Vorreiter dieser Entwicklung, auch Urbanisierung oder Verstädterung genannt, ist England. Dort lebt schon um 1850 die Mehrheit der Menschen in Städten. In den deutschen Staaten dagegen, auch in Preußen und Bayern, wohnen weniger als 5% der Bevölkerung in Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern.
Und das ändert sich dann in der Folgezeit ganz rapide,
erläutert der Historiker Friedrich Lenger, Professor an der Justus-Liebig-Universität Gießen und Autor des Buches »Metropolen der Moderne – Eine europäische Stadtgeschichte seit 1850«.
Am Vorabend des Ersten Weltkriegs sind es mehr als 20% der Bevölkerung, die in Großstädten leben. Also ein ganz zügiger Prozess, vor dem Hintergrund auch, dass in derselben Zeit eben die Bevölkerung ganz stark anwächst, von vielleicht 40 Millionen auf ca. 65 Millionen. Und auf diese so stark gewachsene Zahl dann ein so starker prozentualer Zuzug in die Großstädte, das ist schon sehr eindrucksvoll.
Das 19. Jahrhundert ist ein Jahrhundert großer gesellschaftlicher Umbrüche, vorangetrieben durch die Industrialisierung. Sie verändert die Arbeitswelt und das Zusammenleben der Menschen von Grund auf. Und das Leben wird laut, durch den Lärm der Maschinen, das Rattern der Züge, die Enge in den Städten. Bergbau und wachsende Fabriken brauchen Arbeitskräfte in großer Zahl. Neue Ballungszentren entstehen an Verkehrsknotenpunkten und an Orten, wo sich Rohstoffe finden, wie im Ruhrgebiet. Auch Berlin, die Hauptstadt des Deutschen Reiches, wächst rasant auf über 2 Millionen im Jahr 1910. Welchen Charakter hatte München noch zu Beginn dieser Umbruchszeit, in der Mitte des 19. Jahrhunderts? Wie sah die Stadt damals aus? München war höfische Residenzstadt und Kunst- und Kulturmetropole, geprägt auch durch viele Gebäude, die König Ludwig I. erbauen ließ. Gleichzeitig ein Ort mit ländlichem Charme, durch die Nähe zum Umland und die Berge am Horizont. Fremdenverkehr ist schon damals ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.
Sodass eigentlich die Stadt München 1850 so eine Stadt war, die in eine neue Rolle hineingewachsen war und die nun eigentlich sich als Konkurrenz verstanden hat zu anderen großen Städten, auch in ihrer Schönheit, in ihrer Attraktion, aber eben noch nicht als Industriestadt.
1854 überschreitet München mit 100.000 Einwohnern die Schwelle zur Großstadt durch die Eingemeindung von Dörfern und Vorstädten wie Au, Heidhausen und Giesing. München ist schon damals die Stadt der Brauereien und als bayerische Hauptstadt auch eine Verwaltungs- und Dienstleistungsmetropole. Große Banken, Versicherungen und Verlage kommen hinzu. Gleichzeitig wachsen Industriebetriebe wie die Lokomotivfabriken Maffei und Kraus, später fusioniert zu Kraus-Maffei. Oder die Handschuhfabrik Röckel, die auch an die 1000 Arbeiter und Arbeiterinnen beschäftigt.
München hatte immer das Problem, weniger Rohstoffe zu haben als Städte im Norden, gar im Industriegebiet, im Ruhrgebiet. Aber es wurde dann ja in diesen Jahren auch die Wasserkraft als neue weiße Energie entdeckt. Und da wuchs zum Beispiel am Sendlinger Oberfeld ein riesen Industriegebiet heran, was der Baulöwe Heilmann dann zusammen mit dem Bankier Wilhelm von Fink aus dem Boden gestampft hat. Also es kam schon immer mehr Industrie und damit immer mehr Arbeitsplätze und auch immer mehr Arbeiterbevölkerung.
Die Gründe für den Zuzug sind vielfältig. Armut, Hunger und fehlende Zukunftsperspektiven treiben die Menschen fort vom Land. Und die Hoffnung auf Arbeit und ein besseres Leben, auf mehr persönliche Freiheit und weniger soziale Kontrolle zieht sie in die Städte. Nach München kommen nicht nur Menschen aus der näheren Umgebung, sondern auch aus entfernteren, wenig industrialisierten Regionen wie der Oberpfalz. Dienstmädchen, ungelernte Arbeiter und Handwerker. Die Städte, auch München, sind auf diesen Bevölkerungszuwachs nicht vorbereitet. Wo sollen die Menschen leben? In der Folge wird gebaut. In München allein rund 70.000 Wohnungen zwischen 1885 und 1910. Trotzdem bleibt die Wohnungsnot weit verbreitet.
Das hat die verschiedensten Ursachen. Das fängt damit an, dass die bauen, nicht die richtigen Wohnungen bauen, sondern aus aber durchaus nachvollziehbaren Gründen große Wohnungen bauen, in der Hoffnung, auf eine Klientel zu stoßen, die zahlungskräftig ist. Also wird sozusagen an der Massennachfrage vorbeigebaut.
Die Mieten sind für Arbeiterfamilien meist sehr teuer, der Standard niedrig. WC auf dem Stockwerk, Wasser im Hof, ein eigenes Bad undenkbar. Oft ist der Herd in der Wohnküche die einzige Wärmequelle. Viele der niedrigen, feuchten und kleinen Wohnungen sind hoffnungslos überbelegt, auch weil die Familien oft Zimmer an Untermieter vergeben, um sich die Wohnung überhaupt leisten zu können.
Der Mann, 37 Jahre alt, von kräftiger Gestalt, ist Maurer. Die Frau, persönlich ordentlich, versteht es nicht, ihrer Häuslichkeit ein einigermaßen wohnliches Aussehen zu geben.
Heißt es in einer Untersuchung aus dem Jahr 1909 über die Lebensumstände von Arbeiterfamilien.
Die vier Kinder von 9, 7, 4 und 2 Jahren sehen sehr blass und ungesund, außerdem recht schmutzig aus. Ein weiteres Kind, eine 5-jährige Tochter, starb im Mai des verflossenen Jahres.
Die Wohnung der Familie hat Küche und 2 Zimmer, wobei eines untervermietet ist.
Das Ganze macht einen äußerst dürftigen, unsauberen Eindruck. Für die 6-köpfige Familie waren überhaupt nur 3 Betten und 1 Sofa zum Schlafen vorhanden.
Weit verbreitet sind auch die sogenannten Schlafgänger, die sich nicht einmal ein Zimmer leisten können, sondern nur ein Bett, das oft mit mehreren anderen geteilt werden muss.
Das wurde auch als hygienisches Problem insofern empfunden, als eben so manches Bett in Regionen, wo Schichtarbeit verbreitet war, in 24 Stunden 2 oder 3 Mal genutzt wurde. Und von daher war das Wohnungsproblem für die Zeitgenossen des ausgehenden 19. Jahrhunderts mit der Stadthygiene ganz unmittelbar verbunden.
Das Leben in der Stadt ist damals viel ungesünder als das Leben auf dem Land. Vor allem die Sterblichkeit liegt deutlich höher, wie der Historiker Friedrich Länger erklärt.
Sterblichkeit in der Zeit, von der wir hier reden, meint einerseits vor allen Dingen Säuglingssterblichkeit, die liegt nach heutigen Maßstäben unvorstellbar hoch. Und sie meint zum anderen Sterblichkeit hervorgerufen durch Epidemien. Noch 1892 sterben fast 10.000 Hamburger an der Cholera.
Um die Verbreitung von Krankheiten zu verhindern, ist Hygiene eines der zentralen Themen jener Zeit, mit dem sich auch Wissenschaftler wie Max Pettenkofer intensiv beschäftigen. Vor allem seinem Wirken hat München Kanalisation und Trinkwasserversorgung zu verdanken. Ab den 1860er Jahren beginnt der systematische Ausbau der Kanalisation. Offene, stinkende Abwassergräben verschwinden und bis 1910 wächst das Netz unter der Stadt auf rund 290 Kilometer. München ist damit Vorreiter auf diesem Gebiet, sagt die Historikerin Marita Kraus.
Es gab dann den Bau der Großmarkthalle, Schlacht- und Viehhof. Dann wurden die Friedhöfe an die Stadtränder verlegt, weil die unhygienische Situation von Friedhöfen in der Stadtmitte zu Bedenken führte, dass Kontamination da stattfinden könnte oder so. Und dann musste Infrastruktur, öffentliche Gebäude, Volksbäder, das Müllersche Volksbad ist ja in der Zeit entstanden in München. Also alles das, was man machen musste, um auch die wachsende Arbeiterbevölkerung irgendwie hygienisch so zu versorgen, dass es dem Standard der Zeit entsprach.
Was die Städte des Kaiserreichs da an Anstrengungen unternommen haben, beeindruckt mich noch heute. Viele Talsperren sind gebaut worden und haben Städte dann mit Trinkwasser versorgt. Also das sind infrastrukturelle Großtaten, würde ich mal sagen, die überhaupt erst dazu geführt haben, dass das Leben in der Stadt nicht gesundheitlich bedrohlich blieb.
München ist zu dieser Zeit eigentlich eine ständige Baustelle. Die Isar wird begradigt, ganze Straßenzüge und Stadtviertel entstehen neu, so wie beispielsweise das Gärtnerplatzviertel.
Also das war schon auch für München eine extrem wichtige Bauzeit, die bis heute ja das Bild von München prägt. Es ist zwar ganz vieles und fast alles im Krieg zerstört worden, aber eben auch wieder so aufgebaut worden.
Wie München heute aussieht, ist in vielen Teilen dem Architekten und Stadtplaner Theodor Fischer zu verdanken. 1893 wird er Leiter des Münchner Stadterweiterungsbüros. Straßen sollten, so seine Vorstellung, in Wohnvierteln nicht gerade verlaufen, wie mit dem Lineal gezogen. Sie sollten schwingen und leichte Krümmungen haben. Plätze zum Verweilen und Plaudern einladen und nicht sternförmig von Straßen durchzogen sein. Während Stadtplaner vor ihm den Vierteln lieber ein geometrisches Rastermuster überstülpen wollten, nimmt Fischer Rücksicht auf Grundstücksgrenzen und vorgefundene Wege.
Die Jahrhunderte haben unserem Boden Linien und Runzeln aller Art eingegraben, die ehrwürdig sein sollten. Was erzählt ein alter Feldweg? Was erzählt der Lauf der Grundstücks- und Gemarkungsgrenzen? Was berichtet der oder jener Hack und Rhein? Was diese alte Mauer und jener alte Graben? Das alles soll gleichgemacht, nivelliert werden. Der alte Boden, der die Geschicke so vieler Geschlechter getragen und ertragen hat.
Auf Theodor Fischer geht auch die Staffelbauordnung zurück, die lange bis in die 1970er Jahre städtebauliches Leitbild für München blieb. Sie sah eine im Zentrum dichte und nach außen hin zunehmend lockere Bebauung vor. Theodor Fischer hatte sogar schon Ende des 19. Jahrhunderts Pläne für eine U-Bahn entworfen. Doch so weit war die Zeit damals noch nicht. Die Urbanisierung verändert auch die traditionelle Arbeitswelt. Bis dahin finden Arbeit und Wohnen oft im gleichen Gebäude statt. Zum Beispiel ein Handwerksbetrieb, Schuster oder Schreiner, wo der Meister mit seiner Familie und eine Treppe höher Lehrlinge und Gesellen unter einem Dach wohnen. All das löst sich auf mit dem Siegeszug der Fabriken. Nun entstehen Arbeiterviertel und Villenviertel für die Wohlhabenden.
Diese Ausdifferenzierung, die uns vertraut geworden ist, dass verschiedene soziale Schichten in verschiedenen Stadtvierteln leben, der Tendenz nach jedenfalls, ist eben auch etwas, was jetzt erst ganz allmählich entsteht.
Trennung von Arbeit und Wohnen bedeutet auch, die Menschen müssen nun zum Teil lange Wege zurücklegen. Und das in der Regel zu Fuß. 1876 nimmt die erste Straßenbahn in München ihren Betrieb auf, gezogen von Pferden. Die Stadt kommt in Bewegung.
Es rollten 7 mit hübschen Pferden bespannte elegante Waggons heran, in welchen sich die Gesellschaft verteilte. Die Schrillpfeifen der blau uniformierten Kondukteure ertönten und die Fahrt begann.
Heißt es in der Chronik der Stadt München vom 21. Oktober 1876. Die Fahrt vom Promenadeplatz bis zur Endstation in der Nymphenburger Straße dauerte 15 Minuten.
Bis abends 9 Uhr wurden 5.089 Personen befördert.
1897 übernimmt die Stadt die Trambahngesellschaft. Bald fahren die Bahnen auch mit elektrischem Antrieb, der bei vielen Münchnern wegen der erforderlichen Oberleitungen anfangs auf wenig Gegenliebe stößt.
Der Prinzregent hat das ganz furchtbar gefunden, weil dann die Straßen so verschandelt werden durch die Oberleitungen. Und die Trambahn musste also rund um die Residenz ihre Oberleitungen einziehen und weiterfahren mit Motor, weil eben das dem Prinzregenten furchtbar war, dass rundum um die Residenz das alles so scheußlich aussah.
Aber man darf nicht denken, dass sie deshalb von der arbeitenden Bevölkerung jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit benutzt worden sind. Dafür waren sie schlichtweg zu teuer. Man kann das leicht ablesen an den Statistiken des Ticketverkaufs für die elektrischen Straßenbahnen. Die erreichten jeweils ihr Hoch am Wochenende. Das heißt, das war etwas, das hat man sich aufgespart für den Sonntagsausflug und ein bisschen auch darauf hingespart. Jedenfalls in den arbeitenden Schichten der Bevölkerung.
Mit der Industrialisierung wachsen auch in München die Umweltbelastungen. Blauer Himmel wird selten. Ein grauer Schleier liegt über der Stadt. Die Luft riecht nach Kohle. Vor allem bei Westwind zieht eine Rauchfahne über die Häuser. Smog. In den Jahren 1901 bis 1905 hat München im Durchschnitt 80 Nebeltage im Jahr. Schuld daran ist der Hausbrand, die mit Kohle betriebenen Eisenbahnen und die Industriebetriebe.
Auch das Problem saurer Regen, Acid Rain, gab es damals ja schon und das kannte man schon. Man hat dann so vorgesorgt, wie auch in anderen Städten, dass man eben die Kamine mehrfach höher gemacht hat, damit das nicht so sichtbar war. Also diese ökologischen Aspekte werden ja immer wichtiger und sind natürlich damals auch ein zentraler Punkt gewesen.
Neben höheren Schornsteinen verbesserte man die Ausbildung der Heizer, da ein Teil der Rauchentwicklung auf schlechte Feuerungsbedienung zurückzuführen war. Im Stadtbauamt wird eine eigene Abteilung gegründet, die ohne vorherige Anmeldung die Heizungen industrieller Anlagen überprüfen kann. Und im Turm von St. Peter wird ein Überwachungszimmer mit Telefon eingerichtet, um bei zu starker Rauchentwicklung sofort mit dem betreffenden Betrieb Kontakt aufnehmen zu können. Der Arbeitsalltag ist hart. 10 bis 12 Stunden am Tag noch normal. Die Sozialdemokratie, die in dieser Zeit erstarkt, setzt in München um die Jahrhundertwende auf Kooperation und kann so im Stadtrat eine wichtige Funktion einnehmen, wie die Historikerin Marita Kraus erklärt.
Es gab eine wunderbare große Kommission für Arbeiterhygiene und Statistik, die sich bemüht haben, die Situation der Arbeiter zu erforschen und zu verbessern. Und diese Vorschläge sind auch in die Stadtpolitik mit eingeflossen. Wenn Sie sich vorstellen, Dienstboten hatten halt jetzt die Möglichkeit, dort relativ früh, wenn sie nach München kamen, auch gut vermittelt zu werden und nicht in die Prostitution abgedrängt zu werden und nicht irgendwo nur ausgebeutet zu werden, weil es eben auch entsprechende Stellen gab. Es gab ganz früh eben die Versicherungen, es gab entsprechende Anlaufstellen bei den Sozialdemokraten mit Arbeiterbüros und so weiter. Das war also insofern eine eigentlich ganz gut ausgebaute Infrastruktur, die dort vieles auch ermöglicht hat.
Trotz Ansiedlung von Industrie blieb München aber immer auch eine Stadt der Künste und der Kultur und des Kunstgewerbes.
Also gerade die Bauten von Ludwig II. Haben dazu geführt, dass sich dort hochspezialisierte Vergolder, Posamentenmacher, Schreiner wie Pössenbacher und so weiter entwickelt hatten, die wirklich Großbetriebe entwickeln konnten, die dann auf den damaligen Weltausstellungen ausstellten und dann eben Aufträge aus Russland bis Amerika bekamen, genau diesen Salon, den auch Ludwig II. Hatte, eben dann dort zu errichten.
Viele der Künstlerinnen und Künstler, Lebenskünstler, Malerinnen und Intellektuelle leben in Schwabing, das erst 1890 eingemeindet wird und lange seinen dörflichen Charakter behält. Im Café Stefanie trifft sich die Bohème.
Schwabing war etwas so Unerwartetes, etwas so unverhältnismäßig. Wie soll ich sagen? Lustiges und Erschütterndes gleichzeitig.
Erinnert sich der Schriftsteller Johannes von Günther an seinen ersten Münchenbesuch im Jahr 1905.
Denn all diese jungen Menschen mit langem Haar, die natürlich ein bisschen misstrauisch von den richtigen, gestandenen Münchnern betrachtet wurden, die trugen doch die Zukunft in sich. Das sah man in den glänzenden Augen und den manchmal vielleicht etwas zukunftshistorisch gescheitelten blonden Haaren der jungen Damen. München war eine Luft, die wie Champagner einen begeisterte und mit sich fortriss.
Doch nicht alle Zeitgenossen sind damals so begeistert von der Stadt, die sich in den vergangenen Jahrzehnten so rasant entwickelt und vergrößert hatte. 1854 hatte München 100.000 Einwohner. 1910 ist die Stadt sechsmal so groß und auf rund 600.000 Einwohner angewachsen. München ist nun nicht mehr nur Residenz- und Kunststadt, sondern auch Industriestandort. Sollte die Stadt noch mehr Industrieansiedlungen fördern? Darüber wird nicht nur in den Ratsgremien heftig diskutiert. Und schon immer trauern manche dem früher hinterher.
Seit Mitte der 80er Jahre haben Gründer und Bauschwindler ihr Unwesen treiben dürfen, haben ganze Stadtviertel von schlecht gebauten, hässlichen Häusern errichtet. Und keine vorausschauende Politik hat sie daran gehindert,
schimpft der Schriftsteller Ludwig Thoma.
In meiner Schulzeit lag vor dem Siegestor ein behäbiges Dorf mit einer netten Kirche. Heute dehnen sich dort fade Straßen in die Länge, die genauso aussehen wie überall, wo sich das Emporblühen der Geschmacklosigkeit ausdrückt.
Auch wenn es nicht jedem gefiel, so waren die großen Metropolen doch auch so etwas wie Labore der Moderne. Große Kaufhäuser entstehen, so wie das Warenhaus Hermann Tietz am Münchner Hauptbahnhof, einer der frühen Konsumtempel des 20. Jahrhunderts, sehr zum Missfallen der kleinen und mittelständischen Gewerbetreibenden. Und in München werden neue Lebensformen erprobt. In der Stadt gibt es die großen Kulturereignisse, Theater, Opern, Museen und dann schon vor dem Ersten Weltkrieg die Kinos als neue Attraktion für alle. Hier in der Stadt geht der technische Fortschritt voran, mit Kanalisation und Trinkwasserversorgung, den ersten Telefonen und elektrischem Strom. Für Straßenbeleuchtung und Trambahn und immer mehr auch für Privathaushalte.
Chronik der Stadt München, 21. September 1901. Zum ersten Mal erfolgte in diesem Jahr die Lieferung von Elektrostrom zur Beleuchtung der Festwiese. 233 Bogenlampen und 1100 Glühlampen wurden installiert. Angeschlossen wurde auch eine Anzahl Elektromotoren zum Betrieb von Hühnerbratöfen.
Für den Historiker Friedrich Lenger ist das hohe Maß an Optimismus, was die Machbarkeit von immens erscheinenden Problemlösungen angeht, ganz besonders. Wie zum Beispiel die Trinkwasserversorgung und die Kanalisation. Die Stadt hat bis heute nicht an Anziehungskraft verloren. Slums und Cholera-Epidemien gibt es in München schon lange nicht mehr. Aber bezahlbarer Wohnraum ist nach wie vor rar.
Georg Rube hat uns erzählt, wie München zur Großstadt wurde. Ein Beispiel für die Geschichte der Urbanisierung in Deutschland. Vielleicht interessiert Sie, wie Menschen im Mittelalter in der Stadt gelebt haben. Dann empfehlen wir unsere Folge »Stadtleben früher – Rebellion und Mitsprache« in unserem Podcast Alles Geschichte. Zu finden in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Krieg, Streit und massig Probleme. Es ist gerade viel los auf der Welt. Manches überfordert uns. Vielleicht kommen wir nicht mehr mit und steigen bei Nachrichten aus. Aber irgendwie will man ja trotzdem auf dem Laufenden bleiben und verstehen. Und das gerne so locker, aber auch seriös, dass man mitkommen kann. Dann ist 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen das Richtige. Die beiden Hosts gucken jeden Morgen besonders auf die Themen aus Deutschland, die wichtig sind und haben praktische Tipps für die alltäglichen Probleme. 15 Minuten. Den Tagesschau-Podcast am Morgen bekommen Sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.